Was hat eine rote Clownsnase mit guter Führung zu tun? In dieser Folge spreche ich mit Lehrcoach Margot Böhm über Humor, Coaching-Kompetenz und die Kunst, in turbulenten Zeiten bei sich zu bleiben. Gerne mit einem Augenzwinkern. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser tollen Folge. So, herzlich willkommen hier in einer neuen Folge vom Podcast Next Level Leadership. Ich bin Julia Peters und hier gibt's alle zwei Wochen schöne Inspirationen für Führungskräfte und ja, für alle Menschen, die was wollen. Und da möchte ich dir gern zum Einstieg einen kleinen Text vorlesen. Der stammt nämlich von der Webseite von meiner heutigen Gästin. Du gehörst zu denen, die was wollen. Du engagierst dich für dein Unternehmen, deine Organisation, womöglich bist du auch noch ehrenamtlich aktiv. Du setzt dich ein für eine lebenswerte Zukunft und willst etwas bewegen. Und als ich den Text gelesen hatte, habe ich gedacht, verdammt, das hätte auch auf meiner Webseite stehen können. Deswegen freue ich mich riesig, dass du heute hier bist. Margot Böhm, herzlich willkommen.
Vielen Dank, liebe Julia. Ich freue mich auch, hier zu sein.
Wir haben uns kennengelernt tatsächlich übers Thema Coaching. Du bist Diplompädagogin, also für Erwachsenenbildung ausgebildet, bist aber seit vielen, vielen Jahren im Coaching unterwegs, auch mit eigener Coaching-Ausbildungswerkstatt, wenn man das so nennen kann. Also ganz konkret sind wir jetzt beide im Deutschen Coaching-Verband, im DCV. Über 25 Jahre sind es jetzt schon, ne? Als Senior-Coach, Lehrcoach und zurzeit auf Sylt ansässig, wo man auch herrliche Coaching-Ausbildungen machen kann bei dir, richtig?
Richtig.
Genau, und bevor wir jetzt in die ganzen großen Themen einsteigen, ne, also geht es ja um Führungskräfte, also Selbstführung, wollen wir ein bisschen drüber sprechen, Teamdynamiken, Coaching-Kompetenz, habe ich eine Frage an dich, die klingt für dich gar nicht ungewöhnlich, aber vielleicht für die Zuhörenden. Wenn du als Coachin so ein rotes Clownsnäschen aufsetzen würdest, in welchem Moment im Führungsalltag würdest du es am ehesten aufsetzen? Und wir lösen gleich auf, warum ich dir diese Frage gestellt habe.
Ich sag mal spontan, ich würde es dann aufsetzen, wenn es um Konflikte geht.
Warum und wieso?
Was ich gemerkt habe, ist, dass Humor ein unglaublicher Changemaker sein kann. Also vielleicht mit dem roten Näschen im übertragenen Sinne. Ne? Also ich finde immer, es ist großartig zu sehen, was ein Humor an Distanz zur Dramatik hervorbringen kann. Mhm. Ne? Also zu entdramatisieren, sich daneben zu stellen und die Dinge mal von der anderen Seite zu betrachten. Mhm. Das entlastet unglaublich. Ja. Und ja, in Konflikten sicher nicht im ersten Augenblick, aber im weiteren Verlauf, wenn es darum geht, ja, damit zu leben, dass andere was anderes wollen als ich möglicherweise und oder es auf eine andere Art und Weise tun. Das ist halt so.
Ja.
So what?
So what? Und damit ist ja gerade Führung immer ganz schön konfrontiert. Ich habe dir die Frage nicht ohne Grund gestellt. Du bist ja nicht nur Coachin, du hast auch noch einen, kann man das Nebenzweig nennen oder Zusatzinteresse oder Zusatzqualifikation? Wie würdest du das beschreiben?
Also inzwischen ist es ein Geschäftsfeld im Coachingzentrum tatsächlich mhm. geworden. Das war gar nicht Absicht. Vielleicht sagen wir, was es ist.
Ja, bitte unbedingt. Tada!
Es läuft unter die Jokerei und oder auch Clowning for Change. Mhm. Ich habe vor einigen Jahren eine Clowns-Ausbildung angefangen mit der Idee, ich möchte nochmal was Künstlerisches lernen und zwar nochmal so richtig gründlich, also nicht nur ein, zwei Workshops, sondern ich will das gründlich lernen. Es sollte eigentlich nichts mit meinem Beruf zu tun haben. Es sollte Spaß machen und es sollte Bewegung sein. So, und da bin ich in der Cloud-Schule gelandet. Und was ist dabei rausgekommen? Natürlich hat es eine Menge mit meiner hauptsächlichen Tätigkeit zu tun. Und klar, es fließt überall ein. Also es fließt in die Coaching-Ausbildung ein, es fließt in Coaching ein. Aber es ist auch nochmal insofern gesondert, weil ich auch mit Kolleginnen anbiete Clowns-Performances. Wir nennen das Keynotes für Veranstaltungen im Unternehmensbereich. Also immer, wenn es irgendwie um Change-Themen geht, die kann man wunderbar clownesk inszenieren. Ne? Meistens so in so 10 bis 15 Minuten Einheiten und das Thema ist von einer ganz anderen Seite beleuchtet und auf eine ganz andere Art und Weise. Ne? Es entlastet, es entspannt. Wenn man lacht,
ja,
ist man anders dabei.
Ja.
Und mir macht es auch Spaß. Ich habe da großen Spaß dran.
Also wenn du das jetzt gerade nur hörst, dann die herzliche Einladung, schau dir gerne die Folge auch mal auf YouTube an, weil dann sieht man, wie du gerade total strahlst, wenn wir darüber sprechen. Ich mag das Bild mit diesem Clown total gerne, weil dir geht es wahrscheinlich auch so, ne? Du hast ja sogar ein Angebot für Menschen, die sich auch politisch aktiv betätigen wollen. Es ist so viel Ernst da draußen gerade, so viel Druck, so viel Anspannung. Und ich denke manchmal so, ja, das ist so ein Clown, der kann halt was mancher von uns gar nicht mehr so hinkriegt im Alltag, ne? Diese, du hast es eben schon gesagt, diese innere Distanz ein bisschen zu haben, sich nicht zu ernst zu nehmen, vielleicht auch mal, ja, mit diesem Unperfekten auch zu spielen, ne? Also.
Ja, und das zu genießen, ne? Also auch zu genießen, das, was einfach gar nicht klappen will, ja? Weil so geht's ja, ne? Also wir haben mal eine Aufführung gemacht zum Thema Fehlerkultur. Und wer kann besser was dazu äußern als Clowns? Ja, die kennen das, ne? Die sind Profis in Sachen Scheitern,
ja,
und kriegen das auf eine Art und Weise hin, wie es einfach gut tut, und das ist eine Wandlungsenergie.
Ja. Lass uns da mal ein bisschen tiefer einsteigen. Also Next Level Leadership bewegt sich ja auch immer wieder rund um das Thema, was können wir so in Zukunft vielleicht anders machen. Ich habe gar nicht so den Anspruch, hier wirklich komplett erzählen zu wollen, mach dieses und jenes richtig und dann funktioniert das alles. Aber so ein bisschen zu erforschen, auch zusammen mit den Gästen, was könnten wir vielleicht in Zukunft anders machen, um auch so ein Führungsverständnis neu zu entwickeln. Ne? Vielleicht auch sich ein bisschen wegzuentwickeln von dem, was so bisher üblich war. Was glaubst du, was braucht es für Führungskräfte ganz besonders? Vielleicht sogar jetzt mehr denn je, um auch wirksam zu sein und wirksam zu bleiben. Was hast du da so? Oder was siehst du aus deiner Erfahrung auch heraus, gerade in der Begleitung von solchen Menschen?
Also was ich glaube, ist einfach, dass es eine sehr, sehr gute Verbindung zu sich selber braucht. Also mit sich selbst in Kontakt zu kommen. Mit Denken, Fühlen, Wollen, Handeln und auch Sein. Also, ja. Was ist mit mir, wenn ich gerade nicht handle? Das ist auch eine spannende Frage. Und mit sich selber so in Kontakt zu sein, dass dann auch wieder ein anderer Kontakt nach außen möglich ist. So, und das ist auch immer was Körperliches. Es hat was mit Fühlen zu tun, habe ich schon gesagt. Es ist was mit kreativen Methoden zu tun hat, wo ich über eine kreative Methode mir selber auf die Spur komme. Das, denke ich, ist einfach die Basis. Und wenn ich selbstkameradschaftlich, wenn ich gut mit mir bin, dann kann ich auch auf eine andere Art und Weise und auch auf eine professionelle Art und Weise mit anderen sein.
Ja. Gibt es irgendwas, was dir da häufiger begegnet? Irgendwie sowas wie, ne, innere Antreiber, irgendwelche Denkfallen, was so immer wieder mal auftaucht in Coachings oder was weit verbreitet ist bei vielen Führungskräften?
Was mir immer wieder begegnet, ist die Frage, was ist mein und was ist dein? Also die wird so nicht gestellt, aber ich stelle fest, dass viele Führungskräfte damit strugglen, dass andere nicht das machen, was sie denken, was diese tun sollen. Ja? Also, dass ja, sie so verführt sind, eigentlich Ziele für andere zu formulieren, damit andere das machen, was die Führungskraft denkt, was sinnvoll ist. Das geht aber nicht. Na, Ziele kann ich ja nur für mich selber formulieren, und ich kann auch Ziele da so formulieren, dass ich das formuliere, wie ich mit anderen in Kontakt bin. Aber ich kann nicht bestimmen, wie andere handeln und wie andere reagieren. Und diese Erkenntnis aber, ne, diese Unterscheidung zwischen mein und dein, die ist oft auch wieder sehr entlastend zu sagen. Ja, Ziele beginnen immer mit ich, nicht mit du.
Interessant, ne? Wie viel über Zielvorgaben ja eigentlich auch gesteuert werden soll, meistens so im Business, insgesamt. Und ich merke auch, dass dieser Druck, der dann innerlich entsteht, es läuft nicht so, wie ich das will. Und da kommt dann jetzt der Clown wieder mit rein. Dass das durchaus eine Sache sein kann. Was würdest du sagen? Ich meine, das ist ja jetzt gar kein Coaching, einfach zu sagen und einen Ratschlag zu geben. Das wissen wir beide. Aber was würdest du vielleicht sogar als Frage formulieren, dass eine zuhörende Führungskraft es vielleicht in Zukunft besser hinbekommt, mit diesem Druck umzugehen oder vielleicht auch mit diesen Widersprüchen, ich will das und da passiert aber jetzt was anderes. Was könnte da eine gute Hilfestellung sein?
Genau, den eigenen Einflussbereich zu definieren. Also sich selber klar zu machen, was kann ich tatsächlich erreichen und wo endet dieser Einflussbereich? Und da, wo er endet, ne, da kann ich mich gelassen zurücklehnen und mich entspannen. Aber bis dahin kann ich handeln. Ne? Also Ziele mit ich, ne?
Ja.
Formulieren, und wo das aufhört, kann ich nichts mehr machen. Und da kann ich dann auch locker lassen.
Und ich finde das so schwer, gerade locker lassen, ne? Einfach dann zuzugucken. Also ich meine, jetzt habe ich hier einen Teenager-Sohn zu Hause, das ist natürlich nochmal was anderes als...
Ja.
Wir hatten es letztlich in der Supervision, ne? dazu zu gucken, den einfach machen zu lassen, ist manchmal schwierig. Ich könnte mir vorstellen, dass dann, wenn du ein hohes Engagement hast, auch vielleicht ein hohes Verantwortungsbewusstsein für die Ergebnisse, die du erreichen sollst als Führungskraft, dass das dann schwierig ist, oder?
Ja, aber nützt ja nichts, ne?
Nee, hilft nichts.
Hilft ja nichts. Also sich zu ärgern, sich anzuspannen und mit dem Finger dicke Bretter zu bohren, kannst du auch lassen. Und wenn du das lässt, kannst du dich in der Zeit ja mit anderen Dingen beschäftigen.
Auf alle Fälle. Ich kriege in den Coachings immer wieder die Fragen rund um Teamführung mit. Also ich finde es sehr spannend. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber so dieses, wie sage ich denn meinem Team, dass sie das und das? Die machen aber nicht so. Die haben Streit untereinander. Es funktioniert nicht. Also das ganze Thema Teamführung im weitesten Sinne ist ein Riesenfeld. Und was ich auch viel mitkriege gerade, ist so dieses, es sind eigentlich alle überlastet, es ist viel zu viel zu tun, es ist mehr zu tun, als wir überhaupt hinkriegen können. Was braucht es denn da jetzt gerade von der Führungskraft auch, dass die überhaupt noch gesund und leistungsfähig irgendwie zusammenarbeiten können?
Also neben dem, was ich gerade schon gesagt habe, ein Commitment mit dem Team, das gemeinsam so zu sehen. Und natürlich auch so die alte Frage, nicht Aufgaben zu übernehmen, die eigentlich die Aufgaben der anderen sind, oder nicht Fragen zu beantworten, die sich jemand selber beantworten kann. Mhm. Aber darüber miteinander auch immer im Gespräch zu sein und zu sagen, so, wir setzen uns jetzt hin und jetzt, was ist deine Idee dazu und was ist deine Idee und wie kommen wir da zueinander und wie können die Ressourcen, die da sind, bestmöglich genutzt werden? Mhm. Und wo eben irgendwas zu Ende ist an Zeit, an Ressource, an Möglichkeiten, dann ist da eben auch Schluss, dann geht es eben nicht weiter. Hm. Und sich nicht auf die Schultern zu laden, das Unmögliche machen zu wollen.
Hm.
Funktioniert halt nicht.
Nee,
funktioniert anders
nicht.
Besser.
Ja. Ich finde es immer so ganz schwierig, so dieses, wenn dieser Moment kommt, es geht halt nicht alles.
Hm.
Und dann ist man da zusammen im Raum und dann kommt die Erkenntnis und die sagt, und es geht nicht alles, und dann die Akzeptanz. Aber wie kriege ich das hin? Akzeptanz.
Tja, wie kriege ich das hin? Wie kriege ich die Akzeptanz hin? Die Frage ist ja immer, was ist die Alternative?
Hm.
Als Akzeptanz, sich in Akzeptanz zu üben.
Ja.
Wenn die Alternative ist, sinnlose Dinge zu tun, dann kann ich auch sagen, Arbeitshypothese, ich mache jetzt einfach nicht mehr weiter an dieser Stelle. Nicht so, wie ich dachte, dass ich machen will. Was nicht ist, ist nicht. Was nicht geht, das geht nicht. Und bevor man irgendwo reinrasselt, wo man nicht sein will, persönlich, gesundheitlich, ja, mal zu gucken, was ist die Alternative? Denken in Alternativen finde ich immer eine gute Idee. Und wenn ich aber feststelle, Akzeptanz ist das, was jetzt im Moment mir am besten tut und auch letztendlich dem Aufgaben der Organisation, meinem Aufgabengebiet, dem Team am besten tut, dann eben so.
Dann eben so. Was reizt dich daran, was reizt dich ganz persönlich daran, gerade solche Fälle zu begleiten vielleicht auch?
Also was ich total klasse finde in meiner Arbeit, ist immer zu sehen, wenn Menschen sich entspannen können. Also wenn sie wirklich klar haben, was für sie möglich ist, was sie wollen, was ihre Art der Herangehensweise ist, die zu üben, ihre Ressourcen dafür zu nutzen und sich dabei zu entspannen und das zu tun, was eben möglich ist. Nicht das, was nicht möglich ist.
Mhm.
Und das noch auf eine Art und Weise, die ihn selber gut tut und die anderen gut tut.
Hm.
Und die Ergebnisse, die bestmöglichen Ergebnisse bringt.
Hm.
Und ne, da so, also das ist das Schöne, wenn ich mit Menschen länger arbeite, da so Entwicklungsprozesse zu begleiten. Also zu sehen, na, da tut sich was, ne? Da tut sich was im Miteinander. Plötzlich ist klar, wo die eigene Verantwortung ist und wo sie nicht ist. Und das Miteinander kommt in Schwingen, ja? Die Menschen kommen miteinander in Resonanz. Das ist das, was ich unglaublich toll finde an meiner Arbeit.
Wie hat sich das bei dir entwickelt? Gab es irgendwie so einen Moment, wo du es erstmal festgestellt hast, das ist es, das will ich machen?
Ich denke, es war so ein Prozess. Ich habe früher als Jugendliche Kindergruppen geleitet. Das in der Kirche bei uns, das habe ich schon sehr gerne gemacht. Ich habe dann irgendwann Lehramt studiert und gemerkt, Schule ist es nicht. Das ist nicht mein Arbeitsfeld, nicht wie es organisiert ist. Und habe dann weiter Erwachsenenbildung studiert und bin da auch mit Leuten in Verbindung gekommen, die so gearbeitet haben, in Praktika. Mhm. Und das hat mich dann gepackt und habe ich gedacht, wow, toll, das will ich. Eigentlich war es meine Praktikumsanleiterin, wenn ich es mir jetzt genau überlege. Also einerseits mein Lehrer in der Schule, mein Lehrer in Erziehungswissenschaften, der mit uns im Grunde schon Coaching gemacht hat. Das hieß damals nicht so, aber er hat mit uns Coaching-basiert Unterricht gemacht. Also dieses Stichwort Coaching-basiert passt da total gut. Und ja, die Erfahrung mit ihm und die mit der Praktikumsanleiterin, die haben mich auf diesen Weg geführt, wo ich gedacht habe, ja, so will ich es. So will ich es machen, das ist genau meins. Und da habe ich verschiedene Weiterbildungen gemacht. Und. Aber da ist ein roter Faden, ja.
Ja, schön. Ich denke immer, wenn man das so viele Jahre macht wie du, ne? Du bist jetzt 25 Jahre, hast du auch dein eigenes Institut schon, oder?
Lass mich nachdenken. Ich habe mich selbstständig gemacht 2001. Ja, genau.
Ja.
Stimmt.
Dann hast du ja auch, Hypothese, schon ganz schön viel mitbekommen davon, wie Führung funktioniert, wie sich unsere Gesellschaft verändert hat, ne? Ich so zurück, ganz frisch bin ich auch nicht mehr, 1994 angefangen zu arbeiten. Ich weiß noch, wie ich angefangen habe zu arbeiten, wie Führung damals gelebt wurde und wie es heute ist. Und ich merke schon, dass sich da richtig was getan hat. Auch so am Anfang so Coaching, wenn du Coaching brauchst, dann bist du aber ein hoffnungsloser Fall. Ich weiß noch, dass das oft als Schwäche auch verstanden wurde. Mittlerweile ist es ja eher fast eine Auszeichnung, wenn ein Unternehmen dir entsprechend Coaching bezahlt auch. Wie würdest du diese Veränderungen beschreiben, die da passiert sind?
Ich denke mal, dass es schon immer mehr ins Bewusstsein geraten ist, dass Führung nicht was ist, was einem in die Wiege gelegt worden ist und was man automatisch kann, wenn man wenn man eine gute Fachkraft ist, ja, sondern dass das eigenständige Kompetenzprofil braucht und dass das lernbar ist. Ne? Und dadurch wird eben auch oftmals, und das ist aber leider tatsächlich auch nicht immer so, es ist immer noch manchmal, je nachdem, wo man gerade unterwegs ist, ja, was, Coaching ist nicht wichtig oder es wird mehr so als Nachhilfeunterricht betrachtet. Es gibt es immer noch, tatsächlich.
Ja, es gibt es immer noch, ja.
Gibt es immer noch, aber mehr und mehr, also in Unternehmen, die da ein bisschen auch professioneller aufgestellt sind, wird Coaching als ein wesentlicher Unterstützungsfaktor für die herausfordernde Führungsarbeit betrachtet, tatsächlich mehr und mehr. Ja.
Was sind bei dir so die meist nachgefragten Coaching-Anlässe? Also wann kommen Menschen zu dir? Du musst jetzt aufs Thema Führung mal eingrenzen, aber ich glaube, es gibt da noch viele gute andere Gründe, zu dir zu kommen.
Ja, das sind tatsächlich so Punkte, so Veränderungsprozesse in Organisationen, wo alles über den Haufen geworfen wird, scheinbar, zumindest innerlich. Also das, wo sich jemand eigentlich gut positioniert hatte, was nicht mehr so wird, manchmal eigeninitiiert. Also es gibt eben auch viele Führungskräfte, die auch im Vorhinein gesehen haben, so wie es ist nicht so günstig und arbeiten daran, dass sich was verändert. Und dann sind sie gefragt, ne, auch mit einem eigenen Konzept. Also ja, da dann so einzusteigen, dass es dann für sie auch das richtige Konzept ist. Das ist ein Punkt. Ein anderer Punkt ist natürlich, ja, wie stelle ich mein Team, wie stelle ich mich in Bezug auf mein Team so auf, dass wir wirklich richtig gut zusammenarbeiten können, aber eben auch so, wie stelle ich mich persönlich auf? Mhm. Also wie kriege ich sowas wie Life Balance auf die Reihe, dieses Mental Load reduzieren und ja, entspannter im Führungsalltag unterwegs zu sein. Mhm. So, wenn ich das jetzt mal so, ich mal versuche, diesen Bogen zu schlagen, dann
nicht mehr so. Ja, das ist ein Riesenfeld, ne? Müssen wir, ja. Also, das ist schon zahlreich. Was ich mal wieder ganz spannend finde, ist zu sehen, dass erst beim Coaching dann bei vielen Führungskräften so der Groschen irgendwann fällt, so, aha, das hat ja doch mehr mit mir zu tun, was ich ja da im Außen erlebe, als tatsächlich, ne? Also dieses, ja, so diese Verbindung zu finden, was ich in mir irgendwie hinkriege oder mache oder verändere, das hat eine riesen Auswirkung.
Ja, das hat eine riesen Auswirkung und es ist machbar, das Schöne. Ne? Also im Außen kann ich ja nie so viel verändern. Ich kann aber mich selber verändern und ich kann meine Ressourcen in die Hand nehmen. Und ja, wenn ich mir selber auf die Spur gekommen bin, ins Handeln kommen und zwar auf eine Art und Weise, die das möglich macht, diesen Wandel und wie ich es eben selber auch kann und nicht wie ich meine, dass es von mir erwartet wird.
Ja, ja. Ja, gibt ja nicht umsonst den Spruch, ne? Der Fisch stinkt vom Kopf her. Ich habe das dann immer ergänzt, weil ich das so negativ fand und die Sonne scheint von oben.
Ja, oh schön. Das ist schön.
Aber das andere finde ich jetzt ein bisschen sehr negativ, ne? Also,
ja.
Gibt ja auch positive Möglichkeiten.
Ja, auf jeden Fall.
Gibt es irgendwas, was würdest du sagen, woran kann eine Führungskraft vielleicht auch erkennen, dass irgendein Konflikt oder ein Muster irgendwie im Team mehr mit ihr selbst zu tun hat als mit dem Team als solchen? Also die Neigung ist ja immer da zu sagen, die da, ne, so Finger raus und auf die anderen zeigen. Woran könnte man das vielleicht erkennen?
Naja, indem man regelmäßig, also sowas wie Selbstreflexion, also indem man es überhaupt mal in Erwägung zieht. Ja. Also schon alleine die Überlegung, was könnte es mit mir zu tun haben, ne, öffnet ja die Antennen und die
überhaupt
die
sich Augen die Frage und, zu stellen. Ne?
Und genau, die, die Antennen. Und letztendlich finde ich es auch manchmal eine sehr charmante Idee, das Team zu fragen.
Wie? Einfach fragen?
Einfach fragen. Also ich habe... oder eben auch tatsächlich so mal zu sagen, wie man sich selber fühlt. Ich hatte neulich mal eine Situation mit einer Führungskraft, mit dem Chef, mit dem Leitungsteam. Und der hat gesagt, boah, ey Leute, was hier gerade abläuft, das finde ich richtig bescheuert. Nee, so hat er das nicht formuliert, aber jetzt mal so sinngemäß. Also er hat gesagt, wie er sich in dieser Situation gefühlt hat. Und das hat die Stimmung sofort verändert. Es war unglaublich. Also es war, wenn man das mal gefilmt hätte, man hätte es wahrscheinlich in dem Moment sehen können, wie sich die Gesichter verändert, wie sich die Stimmung verändert, wie dann auch das Miteinander reden sich verändert hat. Also wie die Leute miteinander in Kontakt waren, mit dem Chef in Kontakt waren, weil der ja sich gezeigt hat als Mensch. Ja.
Mhm.
Das, was man ja so... eigentlich, wo viele so sagen, nee, hier im Beruf, ich als Mensch, nee. Ne? Aber
bloß
natürlich sind wir da, als Menschen.
Ja.
Und auf menschlicher Ebene entstehen eben auch die Schwierigkeiten und das die Lösung der Schwierigkeiten.
Ja, ja, ganz genau. Ja, und auch das Missverständnis, ne, dass viele immer noch denken, es ist eine Schwäche, sich in der Form zu zeigen.
Ja.
Klar ist natürlich immer eine Frage, wie drücke ich es aus oder wie sage ich das dann an der Stelle,
klar.
Aber die meisten sind ja sehr wohl in der Lage, das sehr professionell rüberzubringen.
Genau.
Mein Lieblingswort in dem Zusammenhang ist ja irritiert, wobei das immer so ein bisschen nicht so aussagekräftig ist, aber es ist zumindest mal ein Einstieg, ne, zu sagen, diese Situation irritiert mich hochgradig, ja.
Ja, wie man es sagt, wie man es auch in dem Moment, wie man das miteinander fühlt, wie weit man ins Risiko gehen will.
Ja.
Wie weit letztendlich auch so ein Grundvertrauen besteht,
hängt
von vielem ab.
Mhm. Ja. Stichwort Vertrauen, du hast gerade schon gesagt, ne? Damit einhergeht auch immer wieder dieses psychologische Sicherheit, was ja viel diskutiert wird.
Ja.
Psychologische Sicherheit und der Clown.
Ha.
Das wäre jetzt für mich mal eine Frage an künstliche Intelligenz. Wie ist die Brücke? Aber wir fragen mal deine Intelligenz.
Du würdest jetzt mal die KI fragen, wo der Zusammenhang ist zwischen psychologischer Sicherheit und dem Glauben. Das ist eine interessante Frage.
Gut, ne? Ja.
Ja.
Was sagst du dazu?
Zu dieser Kombination, meinst
ja.
du? Also das Schöne beim Clowning ist ja, dass der Clown oder auch, also ich war jetzt gerade, ich muss mal kurz in Klammern sprechen, ich war jetzt gerade zu einem Fooling-Workshop. Das ist eine Abart oder eine Unterart von Clowning oder eine Nebenart. Also da spielt man nicht mit Nase. Und geht so in Richtung Improvisationstheater, aber da geht es, also Clown, Narr, der Fool, der Narr oder die Närrin,
Hofner,
kennt ihr. Und diese Figur, dieser Archetyp und der Clown hat es auch, die kümmern sich nicht um das, was die anderen sagen. Die sind in ihrer Welt und die suchen ihre eigene persönliche Wahrheit und sich selber und agieren darin. Und da ist es völlig egal, was die anderen dazu sagen und dazu denken. Also sie schaffen sich ihre eigene psychologische Sicherheit, indem sie sich in ihrer Welt befinden.
Mhm.
Das ist natürlich ganz was anderes, als wenn du als Coach oder als Führungskraft eine psychologische Sicherheit für dein Team schaffen willst. Da geht es um die anderen. Insofern ist da an der Stelle dann der Unterschied, den ich nennen würde.
Ja, und wie schön, ich hatte vor, ach, das ist schon lange her, hatte ich die Dorothea Anzinger hier mal zu Gast. Das ist eine so der größten im deutschen Impro-Theater. Wie schön, wenn man dann solche Sachen auch mal buchen kann, ne? Und mal spielen kann und einfach sich vielleicht gerade in der Konstellation mal spielerisch an sowas rantasten kann.
Ja.
Dann hat man es spielerisch mal gemacht und wer weiß, was das für Auswirkungen auf das nächste Teammeeting hat, ne?
Ja, genau, genau. Man hat schon mal vorweg erlebt, ne?
Ja.
Und hat sein Fallenspektrum erweitert und hat es auch gefühlt, ne? Das ist was anderes, als sich das nur auszudenken.
Wir lachen ohnehin viel zu wenig, also ganz ehrlich.
Das bin ich auch. Man darf das Leben nicht so ernst nehmen, wie es ist. Nee,
auf alle Fälle nicht. Sag mal, wir hatten jetzt das Stichwort Coaching schon mehrfach, wir hatten das Stichwort Führungskräfte schon mehrfach. Was glaubst du, ich meine, du bietest ja eine Coaching-Ausbildung an, auch als Senior Coach. Was glaubst du, was eine Coaching-Ausbildung tatsächlich für Führungskräfte wertvoll machen könnte? Also warum sollte man das machen? Und ich nehme vorweg, ich bin der Meinung, dass das durchaus sehr sinnvoll sein kann, auch wenn du gar nicht als Coach arbeiten willst, ja?
Ja,
wenn du gar nicht in das Berufsbild einsteigen willst, sondern wenn du einfach nur in Anführungsstrichen weiter Einfluss nehmen willst, ne, gestalten willst und. Was würdest du darauf antworten?
Ach, da musst du mich jetzt stoppen. Wahrscheinlich kann ich jetzt eine halbe Stunde dazu erzählen. Ich vergleiche Coaching-Zustände immer so ein bisschen mit H2O.
Mhm.
Also es gibt die feste Form von Coaching. Ne? Das ist so dieses klassische 1:1, wie wir das so kennen und was wir meistens meinen, jedenfalls wir so, die jetzt im Kontext der professionellen Verbände unterwegs sind, was wir meistens meinen, wenn wir von Coaching sprechen. So 1:1-Setting oder vielleicht auch ein Team-Setting. Das nenne ich so als die feste Form, ne? So wie Eis.
Mhm.
Und das kann sich aber verflüssigen in Richtung Wasser. Wenn ich Coaching-basiert nutze, also wenn ich meine Tätigkeit Coaching-basiert mache. Also eine Führungstätigkeit, wo ich natürlich Führungskraft bleibe. Ich bin ja nicht Coach meiner MitarbeiterInnen, sondern ich bleibe auf jeden Fall Führungskraft, aber ich kann Coaching-Haltung, Coaching-Tools, Fragen, Denkwelten von Coaching unglaublich gut in der Führungstätigkeit nutzen. Das entspannt mich und die anderen.
Ja.
Und so, genauso geht es so weiter in Richtung Gasförmigkeit, ne? Also eine Ausbildungsteilnehmerin sagte mal, Coaching ist für mich sowas wie eine Lebensphilosophie geworden. Also ich gehe auf eine andere Art und Weise in Gespräche, in meine Aufgaben, überall hin, egal wohin. Nicht, dass ich dann immer coache, aber ich gehe mit einem anderen Zugang dahin, der das Leben leichter macht. Und wo an bestimmter Stelle tatsächlich auch sowas wie Leichtigkeit und dieses Fluffige von gasförmig so auch spürbar wird, auch in Organisationen.
Hm.
Und ein anderer Punkt in der Coaching-Ausbildung ist, dass du da die ganze Zeit, also ja, es geht ja über ein knappes Jahr, auch die Gelegenheit hast, deine eigenen Themen voranzubringen.
Oh yes.
Ne? Also
das weiß ich auch noch sehr gut.
Wir arbeiten ja nur mit echten Situationen und mit echten Fragestellungen und echten Anliegen und das ja mit kreativen Methoden. Das heißt, man kommt in den eigenen Fragen ein riesiges Stückchen weiter. Man verändert sich selber. Also es ist Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Und man entwickelt ja dann auch die eigene Handschrift. Also jetzt gerade, wir hatten jetzt gerade das Modul 5, da geht es um Konzeptpositionierung. Und da ist auch eine Führungskraft, die sagt, naja, ich werde jetzt nicht aussteigen aus meinem Job, um dann Coaching zu machen. Und die schreibt ihr Konzept für ihre Arbeit als Führungskraft.
Ja.
Ihr Coaching-Konzept, ihr Coaching-basierte Arbeit. Also das schärfer zu stellen und zu gucken, was geht da und wie mache ich es anders, wenn ich nicht, ich werde dadurch nicht Coach, nein. Ne? Aber ich verändere meine Arbeit und das sagen sie immer alle, das tun sie auf eine ziemlich krasse Art und Weise oft.
Ja.
Und sind darüber sehr froh. Mhm.
Es ist halt, also ich habe es auch noch stark in Erinnerung als so eine Phase von sehr intensiver Weiterentwicklung. Ne? Also deine eigenen Persönlichkeit, deine eigenen Bewusstseinsebenen, Abgrenzung auch zu finden, was ist mein Thema? Ne? Wir hatten, das ist meins, was ist deins? Also genau, ja. Bis wohin bin ich zuständig? Welchen Affen lasse ich mir auf die Schulter setzen? Wo ist es halt auch nicht mein Zirkus? Ja, wo ja, kann genau. Ich mal herzhaft drüber lachen? Wo lerne ich auch mich zu entspannen? Also es ist so ganz viel, finde ich, die einem sowohl für die Selbstführung bringt. Ja, ich weiß nicht, was hast du noch für, was sind so Coaching-Kompetenzen, die man tatsächlich dann so in Gesprächen, in Veränderungen, in Konfliktbewältigung, Begleitung, Leadership gebrauchen kann, auch wissen, und das finde ich ganz wichtig, was du gesagt hast, als Führungskraft bist du niemals Coach deiner Mannschaft, ja? Du kannst coachingbasiert arbeiten, aber die Rollen da sauber zu trennen, ist, glaub ich, wirklich wichtig. Was sind das für Kompetenzen? Wie würdest du das konkretisieren noch?
Eine wichtige Kompetenz ist, Fragen zu stellen, und zwar die passenden, und zwar immer mit Blick auf das Gegenüber. Also zu schauen, welche Frage unterstützt jetzt das Gegenüber? Eine andere Fähigkeit ist...
Oder auch, fällt mir ein, es gibt ja auch dieses, wer fragt, der führt, ne?
Ja, sowieso, genau. Und sich dann aber auch immer selbstreflexiv darüber Gedanken zu machen, was will ich jetzt mit dieser Frage erreichen und wie kommt diese Frage bei der anderen Person an?
Ja.
Ja. So, also das vorwegzunehmen, also das Stichwort zuhören. Ja, also nicht nur reden, sondern zuhören und daraus Schlüsse ziehen für das, was jetzt ein nützlicher nächster Schritt sein kann für die Person. Ne? Also klar, es gibt Führungssituationen, da geht es um Ansagen. Das ist dann nicht Coaching in dem Moment, aber viele Situationen lassen sich leichter erleben und wandeln auch über diesen anderen Zugang von gezielt fragen und zuhören. Und zwar so, dass es die andere Person weiterbringt. Also ich unterscheide mal so unterschiedliche Resonanzsysteme. Es gibt eine persönliche Resonanz auf irgendwas, egal worauf, wo ich so sage, ja, ich erlebe so und so und meine Geschichte ist das und ich habe dieses und jenes gemacht. Das ist die persönliche Resonanz. Eine andere Resonanz ist eine kollegiale Resonanz. Wir überlegen mal gemeinsam, ja, so Sparring. Ne? Mhm. Also wir schauen mal Brainstorming, wie kommen wir gemeinsam weiter. Und dann gibt es eine professionelle Resonanz, die ich so als Coaching-Resonanz auch bezeichnen würde. Das ist, wie kommst du weiter? Also ich gucke jetzt darauf, wie du weiterkommst. Und in Klammern, wenn die Person weiterkommt, komme ich als Führungskraft ja auch weiter.
Immer. Genau.
Ja, es sei denn, und das kann auch sein, und das ist manchmal auch eine gute Idee, dass es irgendwann dazu kommt, dass die Person sagt, na, ich bin mir vielleicht gar nicht mehr so richtig. Ich habe mal in einem meiner ersten Jobs, da war ich noch bei der Kirche beschäftigt, da habe ich aber innerhalb der Kirche einen Auftrag gehabt, der hieß Umsteigen, Aufsteigen, Aussteigen. Und da ging es um pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eigentlich, für die war keine Karriereplanung vorgesehen, Personalentwicklung oder sowas gab es nicht. Die fingen in irgendeiner Stelle an und gingen da in Rente, wenn nicht irgendwas anderes passierte, in der Regel, wenn sie den Arbeitgeber verließen. Und wir haben dann in diesem Projekt das unterstützt. Also das heißt, Coaching ist an der Stelle oder auch ja, eine Personalentwicklungsführung, wenn ich das so sagen kann. Also so mit Weitblick kann eben auch dazu führen, dass Menschen das Unternehmen verlassen, ja, wenn das für sie das Richtige ist. Und dann ist das aber auch für das Unternehmen das Richtige. Also das heißt, so eine Offenheit mitzubringen, ja, an bestimmten Stellen und da auch ins Risiko zu gehen. Vielleicht sind ja oft die guten Leute, die dann gehen.
Spannend. Also wer jetzt nach den paar Sätzen gerade so gedacht hat, ah, das hört sich vielleicht ganz interessant an, können wir an der Stelle einen kleinen Werbeblock reinschieben, ne? Es gibt bei dir Coaching-Ausbildung zu machen. Ihr startet wann wieder? Im Herbst, ne? September?
Wir starten wieder am 27. Oktober.
Hey, okay. 2025 für diejenigen, die Folge später hören, aber du bietest regelmäßig wieder weitere Ausbildung an, ne?
Genau, die nächste startet dann und das findet statt auf Sylt, an dem wunderbarsten Ort, den es gibt auf dieser Insel, wie ich finde, in der Akademie am Meer, Klappholtal.
Toll.
Da kann man in einer Kaffeepause mal ganz kurz den Blick aufs Wasser werfen. Man geht die Treppen hoch. Die Akademie besteht aus verschiedenen Häusern mitten in den Dünen. Würde heute niemand mehr hoffentlich eine Baugenehmigung kriegen für sowas, aber es ist halt schon ziemlich alt. Und ja, es ist genial gelegen. Gibt's nichts zu sagen. Ja. Einfacher Standard, muss man auch sagen. Also es ist kein Fünf-Sterne-Hotel. Nicht jedes Zimmer hat ein WC. Aber man wird total entschädigt für die Lage. Und
herrlich. Und es ist eine Woche Auszeit, ne? Du machst auch 5 Tage, glaube ich, am Stück. Also
genau. Ja. Wir haben 6 Blöcke. Mhm. Davon finden 5 Blöcke montags bis freitags statt und der letzte montags bis donnerstags. Und dazwischen gibt es Online-Treffen noch und verschiedene andere Elemente, die dazu führen, Coaching zu lernen.
Toll.
Mit kreativen Methoden und Humor.
Und garantiert viel zu lachen. Also wir haben ja schon über das Thema Lachen und Humor heute gesprochen. Vielleicht verlieren wir noch ein paar Worte dazu. Ich habe es ja eingangs schon erwähnt, wir sind beide im Deutschen Coaching-Verband. Ich befinde mich tatsächlich jetzt nochmal in einem Zertifizierungsprozess dafür.
Sehr gut.
Was ich sehr, sehr spannend finde. Also ich habe meine Coaching-Ausbildung damals bei der Deutschen Gesellschaft für Personalführung gemacht, die verbandsübergreifend, also man konnte sagen, eigentlich neutrale Kraft war. Mhm. So ist das entstanden, dass ich nie in einem Verband drin war und gibt ja wahnsinnig viele Verbände in Deutschland. Gleichzeitig, vielleicht sagen wir da noch ein paar Worte drüber, warum eine Verbandszugehörigkeit sinnvoll sein kann, gerade jetzt. Ich meine, du warst ja auch lange Mitglied der Zertifizierungskommission für den Deutschen Coaching-Verband, habe ich gesehen.
Und 2 Jahre im Vorstand.
Und das auch noch,
genau.
War
eine sehr spannende Zeit.
Also warum Deutscher Coaching-Verband, warum so ein Zertifikat auch bei einem Verband überhaupt zu machen?
Ja, finde ich sehr, sehr wichtig, weil Coaching ist ja nach wie vor kein geschützter Begriff.
Nicht geschützt, ja.
Ne? Und jeder Mensch kann ja sich sofort, wenn er gerade morgens aufwacht und die Idee hat, sich das Schild Coaching an die Tür nageln. Und es ist für Kundinnen und Kunden überhaupt nicht nachvollziehbar, wer was wie macht. Also schon alleine, was überhaupt Coaching ist, ne? Haben wir gar nicht von gesprochen, sind wir jetzt mal von ausgegangen, dass unsere Hörerinnen und Hörer das da eine Idee von haben. Und es ist tatsächlich unglaublich wichtig, diese Qualitätsstandards zu definieren, was die Verbände tun, was der Deutsche Coaching-Verband tut, damit einfach auch klar ist, was ist überhaupt Coaching, was ist professionelles Coaching und was ist nicht, wir reden mal miteinander oder ich sag dir, wie es geht. Ne? Hm. Und das ist das nach außen hin auch, ne, wenn du als Coach arbeitest, nach außen hin das zu zeigen und zu sagen, ich arbeite nach diesen Standards von diesem Verband, schafft Transparenz für Kundinnen und Kunden.
Ja. Ich finde, da kommt noch was rein. Also ne, wir haben vorhin über diese Coaching-Ausbildung gesprochen, ne, dass das einen qualitativen Unterschied macht, dass das auch mit dir als Persönlichkeit was macht. Für jeden, der jetzt zuhört und sagt, ja, Coaching, ich weiß nicht, ob ich eine Ausbildung machen möchte, aber ein Coaching möchte ich gerne mal nehmen. Ja, also ich habe jetzt letztlich nochmal gelesen, Coaching-Kompetenz ist die Superkraft des 21. Jahrhunderts. Der Bedarf ist gigantisch gewachsen. Es gibt unfassbar Nachfrage nach dem Thema. Und dann kommt jetzt künstliche Intelligenz hoch, KI. Ich habe jetzt heute Morgen wieder Postings noch gelesen, wie Menschen also das auch verbreiten, wie du dich per Prompting in ChatGPT selbst coachen kannst und der Nächste aber dann darunter schreibt, dass das gar nicht so ohne ist, weil der Algorithmus darauf ausgelegt ist, sehr wohlwollend zu dir zu sein. Also da gibt es tatsächlich schon eine eigene Fachsprache, die diese Fehlleitung, also weil es ja da die quasi die Echokammer für dich selbst einfach nur ist, dass das sogar tatsächlich Psychosen verstärken könnte und solche Dinge alles. Ich finde, gerade vor dem Hintergrund ist so ein Qualitätsanspruch fürs Coaching, für die Begleitung unheimlich wichtig, dass wir den aufrechterhalten in irgendeiner Form. Und das merke ich auch, dass mir das zunehmend wichtig wird.
Ja, genau. Und die KI, ja, also man weiß ja auch nicht, wie sie die umprogrammieren, ne? Also ChatGPT ist ja jetzt genau damit aufgefallen, was du da gerade gesagt hast, ja, ne? Das ist auch unheimlich schmeichelt und sowas. Und da hat der, wie heißt er nochmal, ne, der Chef von OpenAI, gesagt, naja gut, dann werden wir das mal ändern, ne? Dann programmieren sie es irgendwie um, ne? Ja. Da weißt du ja auch wieder nicht, was dabei rauskommt. Also es ist ja überhaupt nicht, das hat keine Qualität. Ich würde sagen, eine KI hat zumindest bis jetzt noch nicht eine Coaching-Qualitätsstandards-Funktion. So.
Ja.
Also vielleicht kommt das noch irgendwann, ich weiß es nicht. Also
wir schauen mal.
Verteufeln würde ich es nicht.
Nee, wir sind ja live dabei. Also wir können ja auch mit Einfluss nehmen. Also das ist für mich tatsächlich ja auch nochmal ein extra Thema für eine Folge, KI für sowas einzusetzen. Ich finde es auch hochspannend, muss ich ganz ehrlich sagen, und auch sehr lustig.
Ja.
Also ich habe es tatsächlich schon eingesetzt im Führungskräfte-Coaching mit einem IT-Manager, wo wir gemeinsam ChatGPT gefragt haben, gepromptet haben und ich ihn dann mit den Antworten begleitet habe. Das war wiederum sehr spannend. Also es war in seiner Version von ChatGPT, das heißt, es war schon... Ja. Ne, auf ihn ein bisschen eingefahren.
Genau, genau.
Und das dann wieder zu begleiten, war sehr spannend und hat auch wirklich uns beide zum Lachen gebracht mitunter.
Ja, also, genau, das ist schon mal gut. Also ich experimentiere auch gerade damit, also mit so einer Kombination aus einer Arbeit mit Fragen, so metaphernmäßig, die dann in, also wo man die Antworten dann in die KI gibt und sie dann nochmal damit beschäftigt, auch... Ja. Gepromptet und andere sagen ja, na gut, ist vielleicht auch überhaupt nicht nötig, wenn die KI mich schon kennt, ne?
Ja.
So, wie auch immer, und dann eben zu gucken, was kommt am Ende dabei raus und dann da nochmal ein persönliches Coaching auch mit anzubieten.
Ja.
Ne? Auf keinen Fall dann jemanden damit irgendwo, man weiß ja nicht, was passiert, da so irgendwo hängen zu lassen.
Ne? Ja, genau. Und es ersetzt nie den direkten menschlichen Kontakt, wie wir das jetzt hier haben. Nee. Es ersetzt nie das herzliche Lachen mit der roten Nase und ersetzt auch nie einen Besuch bei dir auf Sylt. Ganz bestimmt nicht.
Nee, stimmt. Das auf gar keinen Fall.
Genau. Ja, jetzt kommt die Frage aller Fragen zum Schluss. Wenn du mal diese Welt verlässt, Margot, was soll von dir zurückbleiben? Das wird uns ja allen irgendwann bevorstehen. Was möchtest du gerne, was von dir zurückbleibt?
Weißt du, was ich die Tage gedacht habe? Mein Podcast.
Ja!
Ich hab die Tage mal gedacht, ach guck mal, jetzt spreche ich da mal so schön vor mich hin und mache das fleißig jede Woche zum Thema Coaching, ne? Ja. Und das wäre ja tatsächlich irgendwas, was, ja, keine Generation, ganz bestimmt nicht, aber solange das dann irgendwie da ist, würde das ja dann mich vielleicht überleben.
Ja.
So. Und ja, das ist eine sehr, sehr pragmatische Antwort. Was soll mich überleben? Weiß nicht. Mich wird, also ich freue mich immer, wenn Menschen, mit denen ich in Kontakt war, wenn die danach ein bisschen mehr Leichtigkeit, Klarheit und Lebensfreude und erreichbare Ziele sehen und wenn sich das dann multipliziert, so. Also das ist was, wo ich so denke, das ist eigentlich cool. Also da brauche ich dann auch nicht mehr dabei zu sein, ne? Das gibt dann, passiert dann von selber.
Hast du die Energie auf der Erde auf alle Fälle eine Spur angehoben?
Ja, sowas, genau.
Margot, ich finde, das ist ein super Ende. Du hast ja einen Applaus verdient. Mal gucken, ob es klappt. Da ist ja dein Applaus. Juhu. Ich danke dir sehr für das Gespräch und der Hinweis auf Margots Podcast war natürlich ganz wichtig. Alle Informationen dazu, wie man Margot erreichen kann, wie man vielleicht auf Sylt eine schöne Coaching-Ausbildung buchen kann oder auch deinen Podcast, den Link dahin, das kommt alles natürlich in die Shownotes. Und ja, ich sage dir Dankeschön und Wir sprechen uns ja demnächst bald wieder, denke ich.
Ich danke dir ganz herzlich, Uwe, für die Einladung und für das wunderbare Gespräch. Mir ist sehr viel Freude gemacht.
Hey, ich hoffe sehr, dass diese schöne Folge mit Margot dir gut gefallen hat. Alle Infos zu Margot findest du wie immer in den Shownotes, ihrer Webseite und natürlich auch den Kontakt auf LinkedIn. So, und wenn du heute vielleicht das ein oder andere Mal ein bisschen ins Schmunzeln gekommen bist und dich über die Folge gefreut hast, dann abonnier doch gerne diesen Podcast, leite die Folge auch gerne weiter an andere Menschen, die auch wieder ein bisschen mehr Leichtigkeit in ihrem Führungsalltag gebrauchen können. Und last but not least freue ich mich natürlich auch über eine schöne Bewertung, einen schönen Kommentar auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Das ist mein schönster Lohn. Da fange ich an zu lächeln. Ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit und wie immer, just keep going. Vielleicht mit ein bisschen mehr Lächeln im Gesicht. Auf bald, deine Julia.